Wenig. So, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung erstmal. Sie haben heute zwei Redner eingeladen und das möchte ich vielleicht auch erstmal hervorheben, die beide sozusagen Freunde der Demokratie sind und die beide sagen, die Leistung der Demokratie in einem doch relativ großen Feld an Kritik und an Enttäuschung und an Lamento eigentlich über die Möglichkeiten demokratischer Legitimation und an die Leistungsfähigkeit von Demokratie eigentlich immer noch relativ hochhalten. Ich denke, es ist wichtig, das zu sehen, weil man doch sagen muss, dass der demokratische Diskurs heutzutage doch sehr, sehr weitgehend eigentlich eher von negativen Bewertungen geprägt ist. Erstaunlicherweise, obwohl, und das hat Herr Höffe ja auch sehr überzeugend ausgeführt, wir natürlich sagen müssen, dass die Leistungen, die moderne Demokratien erbringen, eigentlich historisch relativ beispiellos sind. Und zwar sowohl, was ihre legitimatorische Leistung angeht, also sowohl die Frage, mit welcher Berechtigung sie eigentlich überhaupt Herrschaft ausüben können, als auch mit Blick auf die Frage, was sie eigentlich bringen, also was eigentlich am Ende dabei herauskommt, mit Blick auf Leistungen wie zum Beispiel Wohlstandsverteilung, Wohlstandsgenerierung und dann Wohlstandsverteilung, aber natürlich auch Bildung, kulturelle Leistung und so weiter und so fort. Wenn ich heute sagen, wenn wir das sozusagen als Konsens setzen und wenn wir weiter auch als Konsens setzen, auch, dass man sagen muss, dass die Demokratie als solche, obwohl sie diese immensen Leistungen erbringt, eigentlich nicht über irgendwelche Formen von Wohlstandsversprechung definiert werden kann. Dass wir sagen können, Wohlstand, Sozialstaatlichkeit, die Möglichkeit von, für alle sozusagen ein relativ komfortables Leben zu führen, ist zwar tatsächlich ein ganz erstaunliches Ergebnis moderner Demokratien, aber ist auf der anderen Seite eigentlich nicht wirklich im Begriff der Demokratie enthalten. Dann denke ich, haben wir schon relativ viele Dinge sozusagen eigentlich im Konsens, die doch sehr, sehr oft umstritten sind. Wenn ich in Deutschland Vorträge über Demokratie halte, passiert es mir eigentlich immer, und das ist vielleicht auch ein typisch deutsches Problem, aber es passiert mir eigentlich immer, dass ich über Demokratie spreche, weil ich gerne darüber rede, aber auch weil ich darum gebeten wurde, ich aber am Ende eine Diskussion über Sozialstaatlichkeit führe. Also eigentlich über ein anderes Thema rede, aber das Thema, was A wohl sehr viele Leute besonders bewegt und B aber auch das Thema ist, was sehr oft gerade sagen in der deutschen Tradition mit der Demokratie identifiziert wird. Meiner Meinung nach sehr problematisch. Nun, woran liegt es, dass der Diskurs um Demokratie so negativ besetzt ist? Woran liegt es, dass die seinen kritischen Stimmen eigentlich doch überwiegen und der Pessimismus doch eigentlich so verbreitet wird? Nun, meine These ist eigentlich immer, und das ist die These, die ich in meinem Buch auch vertreten habe, erstmal zu sagen, es liegt vor allem wahrscheinlich daran, dass die Erwartungen an den demokratischen Prozess und an die Ergebnisse viel zu hoch sind. Dass das, was eigentlich sagen, mit dem Begriff von Demokratie verbunden wird, sowohl an sagen, prozeduralen Erwartungen, aber auch an Ergebnissen, doch irgendwie sagen, eigentlich nicht wirklich eingelöst werden kann von einem Prozess, der erst einmal nicht viel mehr will, als eine ganze Menge von Leuten nach einigermaßen egalitären Kriterien zusammenzuführen und entsprechende Entscheidungen zu ermöglichen. An diesen hohen Erwartungen an Demokratie, denke ich, hat in gewisser Weise auch die politische Philosophie mit Schuld, die sehr oft dazu neigt, den Begriff der Demokratie zu idealisieren, zu rationalisieren, Demokratie sozusagen zu identifizieren mit einer Ordnung, die vernünftige Entscheidungen hervorbringt, mit einer Ordnung, die im Grunde sozusagen in Rationalität, in Vernunft, in Wahrheitsanspruch aufgibt und deswegen etwas wenig Verständnis dafür wecken kann, dass Demokratie halt auch etwas zu tun hat mit dem Voluntarismus, der Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen, der Notwendigkeit, Kompromisse zu schließen, der Notwendigkeit, sagen mit begrenzten Ressourcen, mit begrenztem Wissen und zum Teil auch einfach mit begrenztem guten Willen natürlich, trotzdem zu einem Ergebnis zu kommen, das demokratische Legitimation beansprucht. Eine dieser Überforderungen, eine dieser begrifflichen Strategien, die von der Demokratie vielleicht zu viel verlangen, scheint mir der Begriff der Zukunftsfähigkeit zu sein. Und zwar jetzt gar nicht sozusagen nur mit Blick auf die Auseinandersetzung mit Herrn Höffe, sondern generell mit Blick darauf, dass wir es hier mit einer Kategorie zu tun haben, die allgemein im politischen Prozess eigentlich und auch in der Öffentlichkeit sehr beliebt ist und über die sozusagen eine Menge geredet wird. Meine Vermutung und die These, die ich eigentlich in der nächsten halben Stunde hier so ein bisschen begründen würde, ist in der Tat, dass die Kategorie Zukunftsfähigkeit uns bei der Beurteilung von Demokratien eigentlich nicht wirklich weiterhelfen kann und dass wir im Prinzip, wenn wir Demokratien beurteilen oder wenn wir uns fragen, was können wir mit dem Instrument der demokratischen Legitimation oder der demokratischen Entscheidung machen, im Prinzip sagen, mit der ganzen Verzukunftlichung des politischen Diskurses, die wir eigentlich an sehr, sehr vielen Ecken und Enden beobachten können, nicht wirklich weiterkommen können. Klammer auf, wenn wir von der Demokratie reden, und das scheint mir auch sehr wichtig zu sein, vielleicht auch für die folgende Diskussion, reden wir natürlich immer von uns. Nicht? Und das, glaube ich, ist auch immer ganz hilfreich mit Blick auf solche Kategorien wie Zukunftsfähigkeit, Rationalität, Vernünftigkeit von Entscheidungen. Was wir da von der Demokratie verlangen, ist das, was wir von uns verlangen. Jedenfalls dann, wenn wir den Anspruch erheben, noch irgendwie als Partizipanten in einem politischen Protest mitwirken zu wollen. Und wenn wir nicht sozusagen schon ausgestiegen sind, sei es, weil wir selber nicht mehr dazugehören wollen, sei es, weil wir sozusagen anderen die Entscheidung überlassen und uns in gewisser Weise schon in eine Form von politischer Knechtschaft begeben haben. Eine Außenperspektive auf Demokratie ist immer wichtig und Außenperspektiven sind eigentlich das, was wir wissenschaftlich erwarten. Aber es ist immer gut, bei Demokratie daran zu denken, dass die Außenperspektive, die wir auf die Demokratie einnehmen, halt auf das Boot schaut, in dem wir sitzen. Und dass das, was wir sozusagen von der Politik verlangen, nicht wahr, oder was wir von Politikern verlangen oder was wir von Repräsentanten verlangen, eigentlich nur etwas sein kann, was wir von uns selbst auch verlangen können. Das aber nur als Randbemerkung, weil ich denke, dass das so ein bisschen die ganze Perspektive erst einmal noch vielleicht nochmal korrigieren kann. Meine Ausführungen bestehen eigentlich nur aus zwei Teilen, einem längeren und einem kürzeren, die sich mit der Figur der Zukunftsfähigkeit auseinandersetzen. Der längere behandelt eigentlich etwas, was man sagen als das Erkenntnisproblem nochmal bezeichnen könnte. Also die Frage, die Tatsache, dass es ja offensichtlich erstmal sehr schwierig ist, überhaupt über die Zukunft zu reden, weil wir halt doch relativ wenig von ihr wissen. Und was diese etwas schlichte, quasi triviale Einsicht eigentlich sagen, für unseren Approach, für unseren Zugang zur Demokratie bedeutet. Der zweite, etwas kürzere oder relativ kurze Punkt wird dann nochmal die Frage nach dem Bewertungskriterium sein, also die Frage aufwerfen, dass wenn wir denn wirklich wüssten, was wir sozusagen mit der Zukunft anfangen müssen, wenn wir also ein relativ gesichertes Wissen über das hätten, was kommt, was das eigentlich für Kriterien bringen könnte für unseren Zugriff auf die Demokratie, also was eigentlich daraus folgen würde, wenn wir das Erkenntnisproblem, das ich im größeren Teil des Vortrags behandeln werde, tatsächlich gelöst hätten. Nun, das erste Problem kann ich mit einer geradezu schmerzhaften Trivialität beginnen, die Ihnen hoffentlich nicht zu viel intellektuell zumutet, nämlich mit der wirklich schrecklichen und irgendwie wirklich schrecklich trivialen Aussage, dass wir natürlich über die Zukunft erst einmal sehr wenig wissen, wenn überhaupt irgendetwas. Das allein scheint uns nicht davon abzuhalten und sollte uns auch nicht davon abhalten, sagen, uns um die Zukunft zu kümmern. Und mein Vortrag ist auch kein Plädoyer gegen jede Form von Zukunftsvorsorge. Es ist eher ein Plädoyer für einen sagen, etwas reflektierteren Umgang damit. Klar ist, wir kennen die Zukunft nicht. Klar ist aber auch, wir handeln trotzdem in Erwartung einer bestimmten Zukunft. Wir handeln so trivialerweise, dass uns klar ist, dass morgen die Sonne untergehen wird. Und selbst wenn die Sonne morgen nicht untergeht, selbst wenn diese Erwartung falsch ist, so passen wir unser Verhalten doch eigentlich erst einmal dieser Erwartung an. Selbst wenn sie nicht stimmt, so ist sie doch Konsens. Das Problem mit diesem Vergleich und das Problem sozusagen überhaupt mit jeder Form von Zukunftsorientierung dieser Art liegt aber gerade darin. Nämlich darin, dass die Tatsache, dass die Erwartung, von der Tatsache können wir nicht reden, dass die Erwartung, dass morgen die Sonne untergeht und viele andere Erwartungen, die wir sozusagen an die nähere Zukunft mit sehr, sehr guten Gründen richten können, im Prinzip nicht politisch umstritten sind. Sie stellen keinen Diskursgegenstand dar. Sie sind nichts, über das wir uns in irgendeiner Weise auseinandersetzen müssen. Wir müssen über die Frage, was morgen im Großen und Ganzen im Tag passieren wird, nicht die Mühen egalitärer Auseinandersetzung suchen. Wir müssen uns sozusagen nicht darum kümmern, hier einen politischen Prozess anzufangen und sozusagen uns darüber zu einigen, was unsere legitimen Erwartungen an diese Zukunft sein können. Das ist eine unpolitische, konsentierte, letztlich wie ein Faktum behandelte, obwohl kein Faktum, nicht als letztlich kein Faktum darstellende Konvention, die wir sagen, mit bestimmten Alltagserfahrungen, mit einer Menge von Alltagserfahrungen durchhalten können. Nur, das sind eigentlich nicht die Fragen, um die wir uns kümmern, wenn wir über Zukunftsgerechtigkeit oder über Zukunftsfähigkeit reden. Wenn wir darüber reden, dann reden wir halt gerade über Fragen, die nicht allein uns größtenteils unbekannt sind, über Fragen, von denen wir eigentlich gar nichts wissen, sondern wir reden vor allem auch über Fragen, über deren Bewertung wir uns nicht einig sind. Genau aus diesem Grund scheint es mir kein Zufall zu sein, dass all die Argumente, die mit Begriffen wie Zukunftsfähigkeit oder Nachhaltigkeit oder Generationengerechtigkeit oder Vorsorge argumentieren, dass all diese politischen Argumente, aber auch all die Institutionen, die man, und ich bin von Haus aus ja nur Jurist, gerade auch sagen, durchaus in den kleinen Maschinerien der Verwaltungsorganisation, der Formulierung von Gesetzestexten wiederfinden kann und die man seit längerem, sicherlich seit den 80er Jahren, mehr und mehr auch sozusagen im internationalen und im nationalen Recht entdecken kann, dass all diese Kategorien eigentlich immer zu einem tendieren, was uns als Demokraten irgendwie doch auch wiederum irritieren müsste, nämlich zu expertokratischen Lösungen. Wovon Zukunft die Rede ist, werden eigentlich in aller Regel Expertokraten ermächtigt. Weil der Umgang der demokratischen Gemeinschaft mit der Tatsache, dass Zukunft unbekannt ist, letztlich nicht anders gelöst werden so kann, jedenfalls sozusagen nach dem Eindruck eines sozusagen dann doch sehr, sehr wichtigen Diskurses, als ihn zu delegieren an Leute, die vielleicht mehr über die Zukunft wissen als wir selbst. Das scheint mir nun ein Problem zu sein, und es scheint mir, wenn ich diese Zwischenbemerkungen sagen kann, dann auch nicht ganz untypisch zu sein, wenn Sie, Herr Höfe, in Ihrem Vortrag soeben sagen, mit dem Problem der Zukunftsfähigkeit der Demokratie beschäftigt, doch relativ viele klassische Tophäuser einer Demokratiekritik bedient haben, die ich deswegen für sehr problematisch halte, weil sie genau dieses Vertrauen eigentlich sagen in das bessere Wissen um die Demokratie einerseits und das Misstrauen gegenüber der sozusagen aktiven Praxis der Demokratie andererseits repräsentieren. Wenn ich das sozusagen einschieben darf, improvisiert, ein Staat, der seine Exekutiven und seine Gerichte nicht mehr sozusagen über parteipolitische Entscheidungen legitimiert, ist wahrscheinlich ein Obrigkeitsstaat. Und die Bürgerinnen und Bürger, die eine Partei legitimieren, sind keine Klientel, sie sind die Wählerinnen und Wähler. Und die Parteien sind trotz aller Problematik, die wir mit Ämterpatronage und Lobbyismus haben, dann doch auch immer noch die einzige Organisation in liberalen Demokratien, die etwas ermöglichen wie Sozialaufstieg über Politik und damit auch eine Form von demokratischer Herrschaft, in der in der Tat nicht allein die Herkunft und nicht allein der Bildungsstand darüber entscheiden, wer politische Verantwortung übernimmt. Ich denke, daran müssen wir uns schon erinnern. Und diese Institutionen, so unlieb sie uns sind, so hässlich sie uns oft vorkommen, so unprofessionell, so gemauschelt, sind in gewisser Weise, wie wir sind. Jedenfalls wie Mehrheiten sind, zu denen ich mich aber auch zählen würde durchaus. Und sind insofern, liefern uns in gewisser Weise mit ihrer eigenen demokratischen Legitimation eine Vielzahl von Problemen, die im Grunde den Zustand unserer Gesellschaft abbilden, aber nichts anderes sollen sie tun. Dasselbe gilt für Lobbyismus natürlich. Lobbyismus, der, wie ich denke, kein Übel ist, sondern eine absolut zentrale Errungenschaft pluralistischer Demokratie, nämlich nichts anderes ist als die Repräsentation definierter Interessen am Ort demokratischer Entscheidung. Und im Übrigen, und das werden Ihnen, glaube ich, auch alle sagen, wohlmeinenden, korrekten, nicht korrupten, und das ist, glaube ich, die absolute Mehrheit, sagen von Volksvertretern und sonstigen Politikern, mitteilen natürlich vor allem auch eins sind, zentrale Informationslieferanten für die Möglichkeit informierten politischen Entscheidens. Eben weil, gerade in den Gebieten, die wir mit dem Gebiet der Zukunftsfähigkeit verbinden, im Umweltschutz zum Beispiel oder in der Finanzverfassung, eben weil in diesen Gebieten das Wissen nicht nur dünn ist, weil wir sozusagen wenig darüber wissen, was passieren wird und welche Folgen es haben wird, sondern weil das Wissen immer auch kontaminiert ist mit Bewertungen. Nicht wahr? Weil es immer sozusagen auch darum geht, eine Entscheidung zu treffen, eine Verantwortete, die nicht irgendwie eine Faktengrundlage hat, die unabhängig ist sozusagen von bestimmten Interessenkonstellationen. Genau deswegen ist der demokratische Prozess und ist gerade auch sozusagen die Figur des Lobbyismus so wichtig, weil sie in gewisser Weise offenlegt, dass hier mit Informationen gehandelt wird, die von vornherein umstritten sind und die vornherein auch interessenbelastet sind und die nicht anders verarbeitet werden können als durch andere interessenbelastete Informationen. Bitte? Die Lobbys werden nicht gewählt, aber die Lobbys entscheiden ja auch nicht. Richtig, das ist doch aber auch klar. Und ich glaube, das kann man schon noch immer sagen. Wenn wir das noch einmal rückgehen auf den Begriff der Zukunft, so scheint mir die Figur der Zukunft erstmal nichts anderes zu sein als eine Formulierung für umstrittene Gegenwart. Für die Frage, was entscheiden wir heute eigentlich mit Blick auf begrenzte Budgets, mit Blick auf verkürzte Ressourcen und was sind die Kriterien, nach denen wir entscheiden würden. Mein Argument ist jetzt natürlich nicht, wir müssen uns nicht um die Zukunft kümmern, so viel wir von ihr wissen. Natürlich müssen wir das tun. Aber mein Argument ist, es geht halt doch immer nur um Gegenwartsinteressen, weil wir nichts anderes haben. Und es geht auch immer nur um die Verantwortung derjenigen, die gerade da sind, weil sie die Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung kann weder delegiert werden zur Fiktion künftiger Generationen, noch delegiert werden in sozusagen Gerechtigkeitskonstruktionen, noch kann sie delegiert werden an Experten, die letztlich, und das zeigt uns ja die Finanzkrise und auch wieder sehr beeindruckend mit Blick auf die Wirtschaftswissenschaften, halt auch nicht wirklich zuverlässiges Prognosewissen liefern. Nun überzeugt Sie das. Vielleicht überzeugt Sie das nicht. Ich möchte Ihnen aber vielleicht zur Veranschaulichung zwei Beispiele geben, in denen wir das mit besonderer Intensität diskutieren und zwei Beispiele, bei denen unsere Not im Grunde auch besonders groß ist und unser Bedürfnis sozusagen mit Zukunftsgerechtigkeit in irgendeiner Weise zu behelfen. Das erste Beispiel ist die Staatsverschuldung. In Deutschland haben wir vor 2 Jahren eine sogenannte Schuldenbremse in die Verfassung hineingeschrieben, also eine Regelung, die ab einem bestimmten Jahr dafür sorgt, dass den Ländern und mittelfristig auch dem Bund die Aufnahme von Krediten verboten ist. Das ist nun eine Entscheidung, die erst einmal Respekt verdient, ist einfach eine demokratische Entscheidung, die mit einer Zweidrittelmehrheit der parlamentarischen Körperschaften getroffen wird und für die es sicherlich auch viele gute Gründe gibt. Weil wir sehen, dass die Staatsverschuldung natürlich ein großes Problem darstellt und die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte, sagen, abnimmt, allein weil der Schuldendienst die Zinsen so erdrückend hoch geworden sind. Auf der anderen Seite, denke ich, aber muss man sich klar machen, dass man diese Entscheidung nicht einfach als eine zukunftsgerechte und deswegen irgendwie wertfreie, sich von selbst entstehende, sich dann von selbst rechtfertigende Entscheidung treffen kann, verstehen kann, sondern dass es eine Entscheidung ist, die für unsere eigene Generation, aber auch für zukünftige Generationen, und das ist ein immer problematischer Begriff, weil er sagen immer etwas unterstellt, was wir nicht kennen, im Grunde Verteilungsvorgaben macht, die man auch ganz anders sehen könnte. Es gibt, das wäre meine These, auf dem Gebiet der Staatsverschuldung, auf dem schwierigen Gebiet der Frage, wie wir die öffentlichen Haushalte wieder in den Griff kriegen, es gibt auf diesem Gebiet sagen, viele gute Argumente für verschiedene Maßnahmen, aber es gibt keine für sich von selbst verstehende zukunftsgerechte Entscheidung. Und auch die Entscheidung zu sagen, wir geben sozusagen im deutschen Fall den Bundesländern ab 2020 keine Möglichkeit zur Kreditaufnahme, ist keine solche zukunftsgerichtete Entscheidung, notwendigerweise zukunftsgerechte Entscheidung. Warum nicht? Nun, zum Ersten, weil wir uns schon sehr schwer damit zu tun, eigentlich genau zu beurteilen, sagen, wann ein Staat tatsächlich so verschuldet ist, dass er nicht mehr funktioniert. Offensichtlich wird uns diese Frage teilweise von den Märkten beantwortet, aber doch auf eine sehr irrationale und inkohärente Weise. Wir sehen die Griechenland-Krise auf der einen Seite und wir sehen auf der anderen Seite, dass ein Land wie Japan eine pro Bruttosozialprodukt doppelt so hohe Verschuldung hat wie Griechenland und trotzdem nicht irgendwie als Krisenphänomen behandelt wird. Man fragt sich also, wie kommen wir eigentlich zu dieser Konstruktion von dem Punkt, an dem ab Verschuldung sozusagen zum Problem wird? Offensichtlich nicht durch irgendeine naturwissenschaftsähnliche Erkenntnis, sondern durch Bewertungsfaktoren, die ihrerseits politisch determiniert sind und sehr schwer offensichtlich auch sehr schwer zu durchschauen sind. Zum Zweiten müssen wir uns natürlich klar machen, dass der Verzicht auf Kreditaufnahme, für den viele spricht und den ich auch in der Sache hier gar nicht kritisieren will, aber der Verzicht auf Kreditaufnahme immer schon Verteilungsentscheidungen enthält, die Entscheidung für eine, sagen, die Entscheidung sagen, für einen kleineren öffentlichen Sektor mit den sozialen Folgen, die in aller Regel asymmetrisch sind, der Verzicht in gewisser Weise, und das ist das, was wir immer bei solchen Sparentscheidungen erleben, oder die Option für eine Form von Lost Generation, nämlich für die Generation, die sagen, nicht wie wir von der Verschwendung profitiert und auch nicht für die Generation danach, die vielleicht irgendwann von den Früchten des Sparens profitiert, sondern die in gewisser Weise dazwischen fällt, und das kann man relativ genau berechnen. Das heißt, eine Entscheidung, die gerechtigkeitstheoretisch auch sehr, sehr problematisch ist. Und schließlich dann drittens natürlich die wirtschaftstheoretisch dann doch auch sehr, sehr schwierige Frage, inwieweit wir nicht sozusagen doch in irgendeiner Weise auch Staatsverschuldung dadurch bekommen, dass wir Wachstum stimulieren und die Stimulierung von Wachstum hat auch immer auch irgendwas mit dem staatlichen Aufgabensektor selbst zu tun hat. Das ist nun alles sehr technisch. Und das wollen wir sozusagen ja, will ich Ihnen auch gar nicht sagen, zu Ende vorführen. Ich will damit nur sagen, die Entscheidung, die wir da treffen, ist keine Entscheidung, die durch die Berufung auf Zukunft in irgendeiner Weise legitimiert wird, sondern es ist eine Verteilungsentscheidung, die wir in der Gegenwart treffen, für die es manche gute Gründe und viele gute Gegengründe gibt und mit der wir in gewisser Weise von vornherein jetzt jedenfalls eine schon sicher für die Zukunft wissen, nämlich, dass es sozusagen Leute gibt, die, ohne dass sie an dieser Entscheidung beteiligt werden können, natürlich gegenüber anderen Generationen benachteiligt werden. Das zweite Beispiel ist der Klimawandel. Auch hier könnte man denken, ist der Klimawandel nicht in gewisser Weise ein Selbstläufer? Können wir nicht sagen, einfach sagen, durch die Entwicklung, die wir nun auch mittlerweile naturwissenschaftlich relativ solide bestätigt haben, können wir durch diese Entwicklung nicht im Grunde zu einem gewissen faktischen Konsens kommen, darüber, was passieren wird? Und ist dieser faktische Konsens nicht alleine ausreichend, um uns sozusagen eine politische Entscheidung zu generieren? Sind wir nicht einfach nur sozusagen in einem Prozess, in dem wir das Richtige wissen über die Zukunft, aber das Richtige nicht tun, weil der politische Prozess nicht zukunftsangemessen funktioniert? Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich, und ohne den Klimawandel zu leugnen, um Gottes Willen, ich bin also fest davon überzeugt, dass sozusagen die Mehrheitsmeinungen da erst einmal auch sagen, soweit möglich zutreffend sind. Ich bin davon aber deswegen nicht überzeugt, weil ich glaube, dass der faktische Konsens, den wir über die Entwicklung sagen, des Klimas haben, nicht so weit reicht, um unsere eigene Verantwortlichkeit für unsere eigenen Interessen und für andere Interessen sagen, doch noch sagen, in die Entscheidung einzubringen. Der faktische Konsens reicht vielleicht so weit, wie weit reicht der im Klimawandel, zu sagen, naja, wir müssen im Prinzip in den nächsten 50 Jahren die CO2-Emissionen auf der Welt sagen, radikal reduzieren und dann gibt es sagen, Vorgaben, das kann man quantifizieren relativ gut und dann können wir sehen, wie wir die verteilen. Diese Norm würde ich erstmal als gesetzten, aber dieses Faktum, das würde ich erstmal als ein Faktum setzen, obwohl das Unwissen ja wahrscheinlich auch nochmal etwas höher ist, als von den Naturwissenschaftlern selbst in aller Regel angegeben. Damit ist aber natürlich vieles noch nicht gesagt. Und zwar im Grunde alles Wesentliche. Nicht? Damit ist noch nicht gesagt, ob wir tatsächlich zum Beispiel unsere Regeln, keine Schulden mehr aufzunehmen, deswegen brechen wollen. Um untergehenden Inselreichen, die sagen, Entwicklungsunterstützung zu geben, die sie wahrscheinlich verdienen, weil sie an der industriellen Revolution nicht partizipiert haben, aber jetzt in ihrer Existenz bedroht sind. Länder wie China und Indien, ich war auf die wir in gewisser Weise ja neidisch schauen, weil sie so schnell wachsen, aber trotzdem nochmal zu unterstützen, weil sie in gewisser Weise ja auch ein Recht vielleicht darauf haben, eine Form von Industrialisierung zu erleben, die uns selbstverständlich war im 19. und 20. Jahrhundert und die wir ihnen in gewisser Weise jetzt absprechen mit Blick auf die Entwicklung des Weltklimas und auf die Frage der Emissionen. Oder einfach nur die Frage, sagen wir, darum geht es ja am Ende dann, Ressourcen, die wir sagen, für den Klimawandel investieren, Mangel an sagen, geringeres Wachstum, das wir vielleicht durch die Reduktion von solchen Schadstoffen bekommen, solche Entscheidungen sozusagen einfach zu verrechnen mit anderen Verteilungsentscheidungen, die wir sonst haben. Also die Frage ist dann ja am Ende nicht mehr, wollen wir reduzieren? Alle wollen reduzieren. Die Frage ist, wollen wir dafür die Sozialhilfe kürzen oder die Bildungsausgaben oder die Verteidigung? Und das hat mit Zukunft gar nichts zu tun. Wenn das stimmt, dann denke ich, können wir im Prinzip auf die Figur der Zukunftsgerechtigkeit in gewisser Weise auch verzichten. Wir können immer noch zur Kenntnis nehmen, dass wir heute am Anfang des 21. Jahrhunderts in gewisser Weise mehr wissen über viele Zusammenhänge, als wir das vielleicht vor 50 Jahren wussten. Wir müssen allerdings dann auch konstatieren, dass dieses Wissen uns nicht immer hilfreich ist, weil wir in der Tat teilweise sagen, mit dem Wissen Wertungssuggestionen mitgeliefert bekommen, die in der Tat sagen, uns entweder davon abhalten, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen oder uns auch durchaus dafür zuzuführen können, falsche Entscheidungen zu treffen, weil sich dann herausstellen wird, dass das modernste Wissen halt doch nur das Wissen ist, das am nächsten Tag wieder von einem noch moderneren Wissen übertroffen und damit auch widerlegt wird. Nun, das ist der erste Teil oder das längere Argument, das ich gesagt habe, zu sagen, meine Vermutung ist, dass das Erkenntnisproblem selbst eigentlich schon ausreicht, das ganze Argument der Zukunftsgerichtetkeit eigentlich in Frage zu stellen. Und dass das Argument letztlich auch potenziell in der Tat undemokratisch funktioniert, weil es letztlich, und das kann man glaube ich auch sagen, empirisch in der Form relativ gut nachweisen, indem man sagen, institutionelle Prozesse verfolgt, in denen das passiert, etwa im Umweltrecht oder im Finanzverfassungsrecht, weil es empirisch in der Tat immer zu etwas führt wie einer Expertokratisierung politischer Prozesse. Eine Expertokratisierung politischer Prozesse aber, die Einrichtung unabhängiger Verwaltungsagenturen etwa, wie Sie erwähnt haben, ist ein Vorgang, den ich nicht nur sagen, für Demokratie theoretisch problematisch halte, es ist tatsächlich auch ein Vorgang, mit dem wir mittlerweile eine Menge Erfahrung haben, rechtshistorischer Art. Wir kennen die Ermächtigung von solchen Behörden, wir kennen sozusagen den Glauben an das Wissen und den Glauben auch an sogenanntes Zukunftswissen in der Ausgestaltung öffentlicher Verwaltung mittlerweile sehr gut, etwa an die klassische Referenz ist da immer der amerikanische New Deal der 30er Jahre, in der sagen, mit einem unglaublichen Technokratie- und Fortschrittsoptimismus und auch durchaus einem Anspruch, sagen, die Zukunft zu kennen und zu steuern, solche Agenturen errichtet wurden. Und wir kennen auch das Ende dieser Geschichte, die letztlich immer dazu geführt hat, dass die Legitimationsprobleme solcher Organisationen tatsächlich nicht nur dazu führten, dass man sich fragte, mit welchem Recht sie eigentlich so weitgehende Entscheidungen treffen, obwohl sie nicht an politische Prozesse angebunden sind, obwohl gerade keine Parteien daran beteiligt sind, obwohl der Wähler, die Wählerin eigentlich keinen Einfluss auf ihre Entscheidung haben können, nicht nur das, sondern tatsächlich diese Form von Verselbstständigung auch in der Regel sehr ineffizient war. Zu einer gewissen Form von Introvertiertheit und Selbstgenügsamkeit von Behörden geführt hat, die gerade weil sie sich auch der Kontrolle, die halt letztlich dann doch immer über Parteien vermittelt werden muss, ein anderes Rezept ist mir jedenfalls aus demokratischen Rechtsstaaten nicht bekannt, letztlich auf die Kontrolle verzichten, dann letztlich auch im Grunde nur noch sagen, selbstnützig bzw. ineffizient gehandelt haben. Das heißt, der Anspruch, den wir hier erheben, ist eigentlich ein Anspruch darauf, zu wissen, was wir nicht wissen und das, was wir nicht wissen, aber an Leute zu delegieren, die es besser wissen und mit dieser Delegation in gewisser Weise zwei Dinge zu tun, nämlich in gewisser Weise Strukturen zu schaffen, denen wir selbst gegenüber auch keine Verantwortung mehr übernehmen, die uns selbst in gewisser Weise auch aus der Entscheidung von demokratischen Prozessen entlassen, indem wir sagen, auf den Experten, auf die Expertin, auf das Gremium verweisen. Und die andererseits dann dazu führen, dass wir in gewisser Weise Kontrollverluste in Kauf nehmen. Denn eins ist klar, die Kurzfristigkeit demokratischer Prozesse, die eigentlich immer so das zentrale Argument der Frage nach der Zukunftsfähigkeit von demokratischen Ordnungen darstellt. Die Tatsache, dass in der Tat Demokratien sozusagen in diesen Zyklen operieren, die uns erstmal durchaus irrational vorkommen, weil die 4-Jahres-Legislaturperiode und der Politiker, der wiedergewählt werden will, diese Kurzfristigkeit ist in der Tat ein Problem, das man nicht hinwegdiskutieren kann. Zugleich ist aber auch klar, dass die Alternative zu solchen Kurzfristigkeiten ja eigentlich nur was sein könnte, eine Verlängerung der Bindungsdauer. Also im Grunde eine Form von Verlängerung von Entscheidungseinheiten, die ihrerseits sehr viele organisatorische Nachteile hat, die nämlich letztlich dazu führt, dass wir sagen, die Reaktionsfähigkeit des ganzen Systems herabsetzen, sagen die Tatsache, dass wir auf einmal ganz andere Prioritäten setzen müssen als früher, die Tatsache, dass wir reagieren müssen, aus dem politischen Prozess herausnehmen. Und das, denke ich, kann man durchaus auch beobachten, auch mit Blick auf Institutionen wie Zentralbanken. Und das kann man, denke ich, auch beobachten mit Blick auf Dinge wie verfassungsfeste Prinzipien, die dann sagen, eigentlich von politischen Mehrheiten nicht mehr wirklich verändert werden können. Dies führt mich zu meinem zweiten und deutlich kürzeren, eigentlich ganz kurzen Punkt, in dem ich nochmal im zweiten Schritt noch die Frage aufwerfen möchte, was wäre denn eigentlich dann, wenn wir dieses Erkenntnisproblem nicht hätten? Was wäre eigentlich dann, wenn wir sozusagen wüssten, was die bessere Entscheidung ist? Wir wüssten es, aber vielleicht wüssten es Mehrheiten nicht. Vielleicht wäre es richtig, vielleicht wäre es auch wissenschaftlich konsentiert. Vielleicht wäre uns klar, was das Richtige ist, um die Klimakatastrophe zu besiegen. Aber wir wären in einer Minderheit. Was wäre eigentlich dann die Option, die wir uns aussuchen würden? Nehmen wir also einmal an, oder machen wir es anders, nehmen wir einmal an, wir könnten sozusagen andere Rechtsordnungen beobachten, die dieses Problem effizienter lösen. Zum Beispiel China. Was würde daraus eigentlich folgen? Nun, eine zentrale Kategorie, die wir mit Blick auf das Thema Zukunftsfähigkeit, aber auch in anderen Bereichen der Demokratietheorie, gerade auch der empirisch geleiteten Demokratietheorie, auch in den Politikwissenschaften, immer beobachten, ist dann die Kategorie der Handlungsfähigkeit. Und die Frage ist dann, sind Demokratien überhaupt handlungsfähig mit Blick auf solche großen Zukunftsprobleme, aber auch mit Blick auf definierte sagen Gegenwartsprobleme, wo man sagen kann, hier, das Problem müssen wir lösen, können wir das lösen. Und die Kategorie der Handlungsfähigkeit wird eigentlich sehr gerne in Anschlag gebracht, um die Legitimation demokratischer Ordnungen dann in Frage zu stellen. Und meine Vermutung wäre, darüber müsste man aber auch diskutieren, dass die Figur der Handlungsfähigkeit eigentlich auch immer hinter der Figur der Zukunftsgerechtigkeit steht. Also es eigentlich immer darum geht zu fragen, können Demokratien eigentlich Probleme lösen? Nun, ich würde relativ deutlich sagen, obwohl das sicherlich erst einmal vielleicht kontraintuitiv sein würde, dass die Frage nach der Handlungsfähigkeit von Demokratien eine falsche Frage ist. Ich glaube nicht, dass wir uns in einer demokratischen Ordnung befinden, weil sie besonders effizient ist. Ich glaube auch nicht, dass die Klage darüber, dass Planungsprozesse in demokratischen Rechtsstaaten so viel länger dauern als in China oder sonst irgendwie, dass das sozusagen eine wahrscheinlich zutreffende Feststellung ist, die irgendeine Form von normativem Gehalt hat. Denn tatsächlich befinden wir uns in einer demokratischen... Und ich glaube, obwohl diese These in gewisser Weise vielleicht als solch umstritten ist, glaube ich auch, dass die meisten Menschen im Ergebnis dann doch intuitiv natürlich doch ähnlich denken. Warum? Naja, weil die Folge einer Beobachtung höherer effizient autoritärer Ordnung ja bei den allerwenigsten dazu führt, sich eine autoritäre Ordnung herbeizuwünschen. Wir stehen in einer demokratischen Ordnung, nicht weil sie besonders handlungsfähig ist, vielleicht ist sie manchmal auch handlungsunfähig. Vielleicht soll sie manchmal auch handlungsunfähig sein. Ich weiß, wenn wir an die amerikanische Verfassungstheorie denken, die Founding Fathers der amerikanischen Verfassung legten eigentlich großen Wert darauf, dass die Demokratie handlungsfähig ist, weil sie in jeder Form von kollektiver Handlung eine potenzielle Freiheitsbedrohung erkannten. Wir leben also nicht in einer demokratischen Ordnung, weil sie besonders handlungsfähig ist, sondern wir leben, denke ich, in einer demokratischen Ordnung, weil wir gewisse normativen Vorstellungen davon haben, wer wir sind und wer die anderen sind. Und zu diesen Vorstellungen gehört, dass wir uns als Freie verstehen. Und zu diesen Vorstellungen gehört auch, dass wir andere auch als Freie entstehen und sozusagen eine Form von gegenseitiger Anerkennung praktizieren, die darin mündet, dass es gewisse, nicht alle, aber gewisse Sektoren einer gesellschaftlichen Organisation gibt, die nach diesem ganz schlichten Prinzip normativer Gleichheit funktionieren. Wahlen gehören dazu, politische Parteien gehören da auch dazu. Und diese ganz schlichten Formen normativer Gleichheit, ganz kontraintiv oder ganz eigenartige Formen von Unterstellungen liefern. Etwa die Unterstellung, dass wir alle gleich gut beurteilen können, was für uns richtig ist und was nicht. Eine Vorstellung, die, wenn man an die großen Probleme der Welt denkt, an die Klimakatastrophe oder an die Überschuldung, auf der einen Seite ganz kontraintuitiv zu sein scheint. Warum kann irgendwer, der von nichts eine Ahnung hat, sozusagen denselben normativen Anspruch haben, an einer Entscheidung teilzunehmen, die für alle gilt? Aber entscheidend, wenn man einen zweiten Blick darauf wirft und sich die Frage stellt, können eigentlich Intellektuelle in aller Regel qualifiziertere Entscheidungen in ihren eigenen Angelegenheiten treffen? Ist die Geschichte der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts nicht eigentlich auch die Geschichte eines kompletten Versagens gegenüber politischen Ideologien? Haben wir nicht manchmal den Eindruck, dass es so etwas gibt wie eine Form von Urteilskraft in politischen Angelegenheiten, die zeigt, dass diese normative Unterstellung der Möglichkeit gleicher Urteilsfähigkeit nicht nur irgendwie eine naive Form von Gleichmacherei, sondern vielleicht ein Ausdruck einer wirklich unglaublich tiefen kognitiven Weisheit darüber, dass wir, wenn es an unsere eigenen Angelegenheit geht, und in Politik geht es immer um unsere eigenen Angelegenheiten, dass wir in diesen Angelegenheiten dann nicht in gewisser Weise auch alle gleich schlau oder gleich blöd sind. Wenn das stimmt, dann in der Tat wird man davon ausgehen können, dass die demokratische Ordnung ihre Legitimation natürlich nicht aus der Handlungsfähigkeit geht, sondern dass wir die demokratische Ordnung in der Tat erst einmal nur haben aus einer Form von Achtung vor uns selbst und Achtung vor den anderen, die sich auch damit abfinden kann, dass sie nicht alle Probleme gut lösen kann, dass sie im Ergebnis dann doch die allermeisten Probleme besser löst als die meisten anderen Ordnungen. Das ist dann eher noch ein Zusatzgeschenk, über das wir uns eigentlich jeden Tag freuen sollten. Vielen Dank.